NDR Kultur. À la carte.
Mit Katja Weise und der Schriftstellerin Nawa Ebrahimi. Und Federn überall heißt ihr in diesem Herbst erschienener Roman. Stand auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Gestern Abend hat sie daraus in Kiel gelesen. Jetzt ist sie hier bei mir im Studio, Nawa Ebrahimi. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, ja, ich freue mich auch, danke.
Und Federn überall ist ihr dritter Roman nach 16 Wörter und das Paradies meiner Nachbarn. 2021 haben Sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen für eine Erzählung. Vielen hier im Norden, insbesondere in Hannover, sind Sie aber sicher noch gut in Erinnerung, weil Sie bis zum Sommer die dritte Trägerin der Poetikdozentur für neue deutsche Literatur der Leibniz-Universität und des Literaturhauses Hannover waren. Jetzt reisen Sie mit Ihrem Roman durchs Land. Kiel ist nur einer von vielen Terminen. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr inspirierende, aber wahrscheinlich auch eine wahnsinnig anstrengende Zeit ist. Was ist das Wichtigste, wenn Sie so unterwegs sind?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass die Zugverbindungen funktionieren.
Soll ja besser werden, haben wir gerade gehört.
Ja, genau. Also ich finde es total interessant, dass, also ich habe das Gefühl, die Zugbegleiter haben alle... Also Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter haben alle Schamschulungen oder Humoroffensive oder sowas verordnet bekommen, weil die total viel wettmachen vom Ärger. Also das ist interessant zu beobachten. Ja, also dass die Zugverbindungen funktionieren, ist wichtig. Dass ich mein Buch dabei habe, ist wichtig. Und ja, mit zunehmendem Alter brauche ich auch sowas wie Oropax und Schlafbrille und eben meine Utensilien.
Aber Sie haben Ihr Buch noch nie irgendwo liegen lassen.
Doch, ich habe es nach der Premiere in München im Literaturhaus liegen lassen.
Und dann?
Habe ich mir eins von einer Freundin geschnappt.
Gibt es denn auch bestimmte Rituale, weil Sie ja an etlichen Orten sicher auch schon gewesen sind? Also, dass Sie da dann bestimmte Orte auch wieder besuchen oder so?
Bis jetzt noch nicht, aber ich weiß jetzt, dass wenn ich in Kiel am Wasser ein Makrelenbrötchen essen möchte, dass ich mich da hüten muss vor den Möwen.
Ah, okay. Hat Ihnen eine was geklaut?
Ja, ich hatte gestern eine Möwenattacke. Aber es war anscheinend noch sehr blauäugig von mir, da mit meinem Makrelenbrötchen herumzuspazieren. Also das weiß ich für die Zukunft. Hm.
Sie sind geboren in Teheran, aufgewachsen in Köln, leben jetzt seit vielen Jahren in Graz. Dann ist es mit den Abstechern nach Hause aber relativ schwierig, ne? Also Sie müssen sich dann schon auch auf eine lange Zeit Trennung einstellen. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wo ich dann beruflich mehr reise, geht es besser, weil ich dann auch häufiger mal Abstecher mal nach Köln mache. Ich sitze einfach wahnsinnig viel im Zug von Graz aus. Also Graz ist fast Slowenien, also eine halbe Stunde mit dem Auto Richtung Süden und man ist in Slowenien. Also ist es schon wirklich, ist der letzte Winkel des deutschen Sprachraumes, kann man sagen, vor allem von hier aus gesehen. Mhm. Aber ich war auch knapp 3 Jahre in Hamburg. Also ich habe auch auf jeden Fall eine Beziehung zu Hamburg, zum Norden.
Und im Norden spielt ja auch Ihr Roman im Emsland. Darüber werden wir sprechen in dieser Stunde in der Kultur à la carte. Jetzt gibt es gleich eine erste Wunschmusik. Maria Joao Pires spielt den Walzer Cis-Moll, Opus 64 Nummer 2 von Frédéric Chopin. Was verbinden Sie damit?
Ja, ich bin ja nicht sehr klassikaffin. Also ich liebe Pop. Deswegen habe ich, als ich mir Stücke aussuchen durfte, habe ich so ein bisschen graben müssen auch. Und dieser Walzer, der wird gespielt, ich glaube, es ist La Boom 2, falls Sie sich erinnern. Mhm. Diesen Film habe ich wahnsinnig gern geguckt. Ich war ein Ticken zu jung dafür, aber fand es ganz toll mit Sophie Marceau und Pierre Cousseau. Und ganz am Ende tanzt eben die Schwester von Sophie Marceaus Freundin zu diesem Lied Ballett. Und Sophie Marceau rennt durch Paris, um zum Bahnhof zu kommen und Pierre Cousseau rechtzeitig noch ihre Liebe zu gestehen, bevor sein Zug abfährt.
Wir stellen uns das jetzt vor.
Ja.
Musik.
Kultur à la Carte mit der Schriftstellerin Nawa Ebrahimi. Wir haben gerade schon gehört, diese Musik erinnert sie an La Boom 2. Ich habe mir auch vorgestellt, als ich die Musik gehört habe, ich könnte Federn dazu tanzen sehen. Mhm. Wenngleich das in ihrem Roman Und Federn überall so poetisch jetzt nicht unbedingt zugeht. Sie haben, das hat mich sehr überrascht, vor ziemlich genau einem Jahr ja ihre Antrittsrede als Poetikdozentin in Hannover gehalten. Da war der noch nicht ganz fertig. Und damals schrieben Sie gerade an den letzten Seiten, es fehlten noch 5, haben Sie gesagt. Wie konnten Sie das zu dem Zeitpunkt so genau wissen?
Ja, es war schon eine Abschätzung, aber es ist bei mir so, das war auch bei den ersten Romanen so, dass ich, wenn ich einen Roman schreibe, ziemlich am Anfang schon weiß, was die letzte Szene ist. Also ich habe ein sehr starkes Gefühl für die letzte Szene, für die Atmosphäre, für die Stimmung, mit der ich die LeserInnen entlassen möchte. Also ich schreibe wirklich auf ein konkretes Ende zu. Beim ersten Roman hatte ich sogar auch das Ende schon geschrieben, ziemlich früh. Bei dem jetzt nicht, aber ich wusste ganz genau, worauf ich hinaus will. Deswegen konnte ich das ziemlich genau abschätzen.
Bei vielen ist es ja ganz anders. Interessant. Wie ist es denn dann mit dem Anfang? Also Sie haben in dieser Rede auch gesagt, dass Sie von Menschen wie mir, also Moderatorinnen, Journalisten, diese großartige Frage erwarten, warum das Emsland, ja. Frau Ebrahimi? Die ist zugegeben jetzt überhaupt nicht originell. Deswegen habe ich gedacht, natürlich möchte ich genau das wissen, aber wie kann ich Sie so ein bisschen umschiffen? Also insofern doch mal jetzt am Anfang etwas grundsätzlicher gefragt, wie finden Sie die Orte für Ihre Bücher?
Ja, also das ist wirklich ein längerer Reifeprozess. Also alle Romane haben so einen Ausgangspunkt, den ich dann so ein paar, vielleicht sogar ein paar Jahre mit mir herumtrage und der sich währenddessen mit immer neuen Dingen, die ich auflese, verbindet und quasi so schneeballartig immer größer wird und irgendwann weiß ich, jetzt ist Zeit, das anzugehen. Und also das Emsland, also es ging eigentlich tendenziell eher von den Hühnern aus, also der erste Impuls für diesen Roman.
Es geht unter anderem um einen großen Geflügelschlachtbetrieb, der sich in dieser fiktiven Stadt Lasserin im Emsland befindet. Sie haben bisher, glaube ich, noch nicht über Tiere geschrieben. Wie sind Sie dann aufs Huhn gekommen?
Ja, das ist auch interessant, weil ich mich wirklich auch nie so für Tiere interessiert habe. Ja, also ein Ausgangspunkt war, dass ich irgendwann mal vor relativ vielen, ja, relativ langer Zeit habe ich erfahren von einer Krankheit, die Masthühnchen befällt. Und zwar nannte sich diese Krankheit oder nennt sich Wooden Breast, also verholzte Brust oder hölzerne Brust. Da verholzt halt das Brustfilet und das war für die Industrie ein ziemlich großes Problem anfangs, weil man ja das Brustfilet vor allem mit gutem Gewinn verkaufen kann. Und man konnte das optisch nicht erkennen, welche Hähnchenbrust befallen ist und welche nicht. Und deswegen war das anfangs ein Problem und das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Und ich fand dieses Wooden Breast so metaphorisch, dass ich eigentlich in dem Moment, in dem ich es hörte, weil sich vielleicht auch irgendwie, ich musste mich wirklich sofort in ein Huhn hineinversetzen und mir dieses Gefühl vorstellen, wie das ist, wenn die Brustmuskulatur starr ist. Und dann kam hinzu, dass ich einmal auf einer Party eingeladen war in einem Garten und ein Partygast hat so eine ziemlich enge Beziehung zu einem Huhn aufgebaut und es mindestens eine halbe Stunde lang gekrault und das Huhn hat es sichtlich genossen. Und das war für mich auch so, das hat mein Denken über Hühner komplett herausgefordert, dass ich sehe, wie ein Huhn liebkost wird und dass es genussfähig ist. Ja, das waren so Ausgangspunkte. Und dann hatte ich eben auch diese interessante Geschichte des Emslandes, speziell von Haaren an der Ems.
Das ist der Ort, der eigentlich Hinterlasserin steht.
Ja, ist so eine Vorlage, kann man sagen, genau. Und zufälligerweise ist das ja auch so, dass im Emsland einfach viel Geflügel produziert wird. Die großen, einige größere Betriebe dort sind und so ist dann eins zum anderen gekommen.
Wir lernen 6 Menschen kennen In diesem Roman, Sie erzählen aus 6 Perspektiven. Da gibt es einmal einen aus Afghanistan geflohenen halbblinden Lyriker, eine aus dem Iran stammende Schriftstellerin, eine Polin, die seit vielen Jahren im Emsland lebt, die sich jetzt um eine ältere Dame kümmert, eine alleinerziehende Mutter, Sonja, die in so einem Betrieb arbeitet und tatsächlich die Hühnerbrüste darauf betasten muss, ob sie eben verhärtet sind oder nicht und die Verhärteten dann eben aussortiert. Dann gibt es eine Ingenieurin, die die Prozesse optimieren soll in dieser Fabrik. Den dafür verantwortlichen Chef lernen wir auch noch kennen. Sie alle werden nachher zusammengeführt. Am Ende, wegen eines Vorfalls, auf den wir vielleicht auch gleich dann noch zu sprechen kommen. Wie sind Sie denn dann auf diese Menschen gekommen? Weil eben haben Sie mir in erster Linie von einem Huhn erzählt. Mhm. Huhn lerne ich aber ja persönlich in der Geschichte gar nicht kennen. Da geht es ja um die Masse Tier.
Mhm. Also es fing wirklich an, als ich dann von diesem Wooden Breast irgendwann gehört habe. Nachdem ich mir vorstellen musste, wie das ist, so eine verholzte Brustmuskulatur, musste ich mir auch gleich vorstellen, wie das ist, wenn man den ganzen Tag an so einem Band steht und Hähnchenbrüste tastet. Und mir war auch klar, dass jemand, der diesen Job machen muss, kein leichtes Leben hat, vermutlich. Und so habe ich dann angefangen, eine Figur zu entwickeln. Dadurch, dass der Roman an einem Tag spielt, war mir eben auch klar, dass alle Figuren unter einem gewissen Druck stehen müssen. Und ich wollte jetzt aber auch keine total außergewöhnlichen Situationen schaffen, sondern einfach das, was die Wirklichkeit so im Alltag auch hergibt. Und da war halt eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, die halt wirklich auch alleine ist, also keine Unterstützung hat, war für mich irgendwie relativ früh gesetzt, weil das wahrscheinlich eine von den Personengruppen ist, die den höchsten Druck hat in diesem Land. So ist eben Sonja entstanden. Und dann habe ich eben, als ich mich dann ein bisschen mit Wooden Breast beschäftigt habe, war auch recht bald klar, dass die Industrie, die natürlich schon sehr viele Fertigungsschritte automatisiert hat, auch versucht, diesen Schritt noch, also die Erkennung von Wooden Breast zu automatisieren, was aber auch technisch eine Herausforderung war. Und so ist dann Anna entstanden, also quasi die Frau, die den Job ersetzen soll, den Sonja macht. Zwar nicht gerne macht, aber auch braucht irgendwie diesen Job. Genau, und dann war mir aber klar, ich kann nicht nur diese 2, weil das wäre zu plakativ irgendwie. Mhm. Und so ist dann, dann hatte ich eben auch recht schnell bei Wooden Breast das Gefühl, das wäre eigentlich eine Steilvorlage für einen sexistischen Spruch. So ist dann auch eben Merkhausen entstanden. Also kam
dieser Prozessoptimierer.
Der Prozessoptimierer, genau.
So kommt immer eine Figur mehr aufs Spielbrett. So
ja, und irgendwann dachte ich, okay, das reicht jetzt. Jetzt ist das Ensemble komplett.
Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Jetzt erstmal Dietrich Fischer-Dieska und Gerald Moore mit dem Ständchen aus dem Liederzyklus Schwanengesang von Schubert. Haben Sie da auch eine Filmerinnerung oder wo bringt Sie das hin?
Nee, das ist, ich glaube, ich habe mal da einen Film gesehen, Winterreise. Mhm. Da kommt das vor. Und dann habe ich es für meinen ersten Roman verwendet, 16 Wörter, weil ich finde, irgendwas daran erinnert mich sehr an eine iranisch-persische Art von Melancholie.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen einer Lieder, Liedchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen, fürchte Olde nicht. Rätsel klagen, fliehen sie für mich. Sie verstehen des Buses Seelen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz. Auf dir die Brust bewege, Liebchen, höre mich. Bebend tat ich dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm.
Nawa Ebrahimi ist mein Gast in dieser Stunde in der Kultur à la carte. Sie haben gerade gesagt, diese Musik hat für Sie was Persisches, was Orientalisches. Ich musste auch denken an die sehr schöne Liebesgeschichte, die Sie erzählen in diesem Roman. Ich würde aber noch mal einen ganz kurzen Moment bei dem Ort bleiben wollen, weil es gibt ja für Lasserin dieses reale Vorbild Haren. Sind Sie dann eine Autorin, die auch wirklich dahin fährt und auch recherchiert, also dann auch so einen Geflügelschlachtbetrieb besichtigt?
Also ich war auf jeden Fall im Emsland mehrmals. Ich habe mir das auf jeden Fall auch angesehen. Ich habe auch in einem Geflügelbetrieb, da habe ich auch eine Führung bekommen. Also ja, ich recherchiere auf jeden Fall. Und in Haren habe ich auch mehrere Tage verbracht und mir alles angesehen und mich mit der Geschichte auch auseinandergesetzt. Es gibt ja die Inselmühle, ein Ort quasi, in dem die interessante Geschichte Harens auch dokumentiert ist.
Es geht darum, das spielt auch eine wichtige Rolle in dem Roman, dass Haren eben mal eine polnische, ja wie nennt man das, Enklave gewesen ist von 1945 bis 1948. Mhm. Das heißt also, dass die Menschen, die da heute leben und konfrontiert sind, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt mit Flüchtlingen, die in ihre Region kommen, früher zumindest oder ihre Vorfahren selber mal aus Häusern vertrieben worden sind, um eben polnischen Menschen Platz zu machen. Flucht ist schon auch immer ein ganz wichtiges Thema für Sie. Ich glaube, in allen drei Romanen erzählen Sie ja auf die ein oder andere Weise von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen.
Ja, auf jeden Fall, weil Flucht ist immer Teil der Menschheitsgeschichte gewesen. Es war jetzt nie ein Ausnahmefall. Und ich wundere mich immer ein bisschen, dass Menschen, die jetzt unmittelbar keine Fluchterfahrung haben, glauben, dass sie so sicher oder dass sie davor gefeit sind, irgendwann einmal fliehen zu müssen. Also ich wundere mich jetzt wirklich im neutralen Sinne über diese Selbstverständlichkeit, mit der man glauben kann, hier bin ich, hier bleibe ich und es wird auch nie anders sein. Also dass sich viele Menschen so wenig mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass sie vielleicht auch einmal fliehen müssen.
Sie sind ja sehr klein auch gewesen, als Sie mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind, 3 Jahre. Das heißt, haben also eine Fluchterfahrung selbst ja in dem Sinne nie gemacht. Aber wahrscheinlich durch Ihre Eltern sehr intensiv auch erlebt, stelle ich mir vor.
Ja, auf jeden Fall. Dieses Ankommen in einem neuen Land, man kennt sich nicht aus, muss sich ganz neu orientieren, muss auch ganz unten anfangen, verliert seinen sozialen Status. Ja, all das habe ich miterlebt, also als Kind. Und auch, man beobachtet ja seine Eltern als Kind sehr genau. Man muss ja immer wissen, wie es den Eltern geht, weil dann weiß man auch, wie es einem selbst geht. Und deswegen bin ich da schon sehr, sehr sensibilisiert aufgewachsen.
Das finde ich interessant. Man beobachtet als Kind seine Eltern, aber umgekehrt beobachten die Eltern ja auch das Kind und fragen, wie es dem Kind geht.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das ein bisschen so, wenn die Eltern sehr damit beschäftigt sind, anzukommen und erstmal die ökonomischen Bedingungen zu schaffen für ein neues Zuhause, dass sie dann das Kind nicht so oft fragen, wie es ihm geht.
Das heißt, sie haben sich oft auch alleingelassen gefühlt?
Ja, ich würde sagen, dass das schon so ein Merkmal von migrantischen Familien ist. Die Eltern sind ja auch erstmal völlig überfordert mit Ankommen, mit Geld verdienen, Miete zahlen, Formulare ausfüllen. Meine Eltern wollten immer das Beste für mich und haben sich gekümmert. Aber natürlich sind diese Eltern mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert.
Nassim, das ist die Figur in dem Roman, die frisch angekommen ist in Lasserin/Haren aus Afghanistan, ist ein Lyriker, halb blind und ständig auch mit der Frage konfrontiert, was bin ich eigentlich wert? Wie werde ich behandelt?
Ja, das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt, glaube ich. Also vielleicht vorangestellt, ich schreibe meine Romane eigentlich nie mit einer speziellen Absicht, irgendeine Botschaft zu senden oder so. Das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Da würde nichts entstehen. Also ich schreibe wirklich, weil ich gerne erzähle und gerne Figuren aufeinandertreffen lasse. Also das ist wirklich eine große Erzähllust einfach. Aber im Nachhinein kann ich dann schon oft sagen, das und das treibt mich um. Und da wollte ich vielleicht auch sowas wie ein Korrektiv aufschreiben. Und bei Nassim ist es sicher so, dass also natürlich generell die Entmenschlichung von Geflüchteten ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Oder in allen Konflikten, die wir gerade sehen auf der Welt, die Entmenschlichung einzelner Menschengruppen. Und dann speziell nochmal dieses Zerrbild des afghanischen Mannes in den Medien, das einfach extrem negativ ist. Und auch dem wollte ich, glaube ich, so ein bisschen was entgegensetzen.
Fazil Say, er war in diesem Jahr Porträtkünstler beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Mhm. Auch von ihm hat sich was gewünscht. Variation aus den Goldberg-Variationen von Bach. Mhm. Was verbinden Sie mit ihm?
Also ich habe ja, wie gesagt, nicht so viel Berührungspunkte mit klassischer Musik, aber in den 20ern habe ich mit meinem damaligen Freund, der war großer Bach-Fan, und das haben wir sehr oft gehört und das mochte ich sehr. Und ich weiß auch noch, es gibt irgendeine interessante Geschichte zur Entstehung dieser Komposition, aber die habe ich vergessen.
Gucken wir jetzt gleich nach.
Ja. Thank you.
Nawa Ebrahimi, Sie haben gerade gesagt, die Entmenschlichung von Flüchtlingen zu zeigen, das war mit auch ein Beweggrund für diesen aktuellen Roman. Ist es auch so, dass Sie als Schriftstellerin in einer ja sehr komplexen und von vielen zunehmend als auch sehr bedrückend empfundenen Welt den Eindruck haben, Sie müssten dem schreibend etwas entgegensetzen?
Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Also einmal ist da, wie gesagt, diese große Erzähllust. Aber es ist schon auch ein Weg für mich, all das zu verarbeiten, was ich so täglich aufnehme. Also da gibt es ja verschiedene Wege. Und für mich ist es sicher das Romane schreiben. Eben aber auch wirklich wegen dieser Langsamkeit, die ein Roman auch bietet. Also, dass ich eben viel Zeit habe, über die Dinge nachzudenken, dass ich sie nicht in klaren Aussagesätzen wiedergeben muss. Also ich schreibe ja auch Kolumnen, da tue ich mir manchmal deutlich schwerer, unsere oder einen Teil unserer Wirklichkeit zu greifen. Das gelingt mir mit Fiktion viel besser, weil ich da viel mehr Bewusstseinsebenen mit reinnehmen kann. Also und weil ich da auch in mir selbst mehr Bewusstseinsebenen anzapfe.
Sie kommen ja aus dem Journalismus. Ist das auch dann einer der Gründe, warum Sie sich da jetzt mal abgesehen vom Kolumnenschreiben verabschiedet haben, weil Sie das Gefühl hatten, das bringt mich jetzt selbst und meine Art mit der Welt umzugehen nicht mehr wirklich weiter?
Ja, ich habe mir teilweise dann schon schwer getan, weil es auch schon ein bisschen so ist, dass gute Artikel haben halt dann auch oft am Ende eine klare These. Also und damit habe ich mir dann oft schwer getan. Also ich fand immer, je mehr man recherchiert, desto schwieriger wird es eigentlich. Also je umfassender man sich ein Bild macht, desto schwieriger wird es, einen gut lesbaren Artikel zu schreiben. Damit habe ich ein bisschen gekämpft. Und ich konnte auch nicht den Anspruch, den ich an guten Journalismus hätte, erfüllen, dass ich im Interview Menschen gegenüber sitze und sie mit wirklich unangenehmen Fragen konfrontiere. Das ist mir auch schwer gefallen und das waren für mich die zwei wichtigen Gründe eigentlich, weshalb ich mich, und ich wollte eigentlich ehrlich gesagt sowieso immer nur Schriftstellerin werden.
Wie gehen Sie jetzt um mit diesen vielen Menschen, die ja dann auch politische Statements von Ihnen hören möchten? Also Sie sind, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch ein Klassiker, wenn man sich vorstellt, in Teheran geboren, dann mit 3 nach Deutschland gekommen. Klar werden Sie auch gefragt, wie geht es jetzt gerade im Iran, was halten Sie davon oder wie verhalten Sie sich zu der und der Flüchtlingsfrage, wie empfinden Sie das?
Ja, manchmal ein bisschen schwierig, weil es eben oft nicht so leicht ist, dann aus dem Stand Stellung zu beziehen. Und das andere ist auch, dass also ich finde, man kann ja alles, wenn man einigermaßen sich sowas wie einer Wahrheit annähern möchte, dann sind das eben sehr differenzierte Antworten, die man dann geben muss. Und das braucht eben seine Zeit. Also es widerspricht sich nicht. Also man kann schon eine klare Haltung haben, die aber trotzdem sehr differenziert ist, aber trotzdem klar. Aber es braucht Zeit, finde ich. Also man kann nicht irgendwie so, also ich kann nicht irgendwie was raushauen sofort. Und dann kommt eben noch dazu, das ist vielleicht auch so meine, weshalb ich Schriftstellerin geworden bin, dass ich mich einfach sehr, sehr gerne in verschiedene Menschen hineinversetze. Und bei mir ist es wirklich so, sobald ich eine Haltung gefunden habe, muss ich mir direkt überlegen, wie es denn wäre, wenn ich genau die gegenteilige Haltung vertreten würde. Also ich könnte mit mir selbst diskutieren, mache ich auch oft.
Aber das klingt jetzt schon so durch. Es geht Ihnen eigentlich darum, Verbindungen auch zu schaffen.
Ja, total.
Und ich habe ja eingangs schon gesagt, eine wirklich sehr anrührende Verbindung ist die zwischen Nassim, also diesem Halbblinden, dem Lyriker, der da gelandet ist im Emsland, und einer dieser 20 Jahre älteren Polen. Zwei Menschen, die förmlich geworfen sind in diesen Ort und auf ganz zarte Weise zusammenfinden, ja auch verbunden sind in gewisser Weise durch eine Fluchtgeschichte, wenn auch nicht direkt, weil sie kommt aus Polen, er kommt aus Afghanistan. Da wird gleichzeitig aber auch die Frage aufgeworfen, inwieweit kann man das vergleichen? Schwierig, oder?
Ja, das ist eben auch etwas, womit ich mich natürlich auch in gewisser Weise beschäftige, wie man mit dem verschiedenen Leid auf der Welt umgeht. Inwiefern was vergleichbar ist und was es überhaupt bringt, ob es uns überhaupt Erkenntnisse bringt. Und das andere, was mich da auch beschäftigt, ist dieses Täter-Opfer-Verhältnis. Also dieses, dass eben viele eine Opferposition beanspruchen, aber ich glaube das immer nicht so ganz. Also natürlich können wir Opfer sein oder viele von uns haben Schlimmes erlebt und sind in gewisser Weise auch Opfer, aber gleichzeitig kann man auch Täter sein. Das schließt einander nicht aus. Und das ist auch so ein Konflikt, der mich sicher beschäftigt.
Ausschnitt aus Familiar von dem Album Spaces von Niels Frahm. In welche Räume bringt sie das, Nava Ibrahimi?
Also da tauche ich echt so richtig ab und auch hier natürlich über die guten Kopfhörer, also über die guten Lautsprecher ist das auch nochmal ein besonderer Genuss. Also ich tauche da richtig ab und würde mich gerne mal wieder auf die Couch legen und Musik hören und nichts anderes tun.
Ist Klavier Ihnen auch besonders nah als Instrument? Also es schien mir zumindest so bei dieser Musikauswahl, oder war es Zufall?
Ja, schon. Ja.
Aber Sie spielen selber keinen.
Ich spiele leider gar nichts. Nein.
Wir haben ja gerade schon gesprochen über Nassim. Dieser Vorfall, den wollte ich jetzt zumindest noch mal erwähnen. Der Dreh- und Angelpunkt ist auch für diesen Roman. Er ist, wie gesagt, halb blind und mit seinem Stock unterwegs und wird von, ja, es wird eigentlich nicht ganz klar, einer Radfahrerin oder einem Radfahrer brutal angerempelt, der von hinten ihm anfährt und den Stock aus der Hand schlägt. Der Stock geht kaputt. Die Medien greifen dieses Ereignis auf, das eben eine Passantin beobachtet hat. Und der Chef dieses Geflügelbetriebes entscheidet sich also, ihm Geld zu spenden, um ein Zeichen für Mitmenschlichkeit zu senden. Und bei dieser Übergabe des Schecks kommen eben die ganzen Figuren, die ich eingangs aufgezählt habe, zusammen. Gibt es tatsächlich ein reales Vorbild für Nassim?
Nein, für keine der Figuren, interessanterweise. Es war bei meinen ersten beiden Romanen anders, aber die habe ich wirklich alle selbst erschaffen, kann ich sagen. Es ist schon ein bisschen so, also ich habe in Graz, kenne ich einige Afghaninnen, die sich auch sehr engagieren und eine eigene Bibliothek aufgebaut haben und so. Und eben da weiß ich auch, wie wichtig Lyrik ist. Also wusste ich auch vorher schon, aber ist mir jetzt nochmal klarer geworden in der persischsprachigen Welt, zu der ja Afghanistan auch teilweise gehört, dass Lyrik einfach fast alltäglich ist. Jeder kann Verse aufsagen und viele schreiben auch Gedichte. Und Nassim findet es auch ganz komisch, dass er sich dann jetzt hier Lyriker nennt, aber er kommt irgendwann drauf oder er hofft, dass ihm das Vorteile bringt.
Eines seiner Gedichte soll von dieser aus dem Iran stammenden Schriftstellerin in dem Roman ins Deutsche übersetzt werden. Und das ist ein Gedicht, das gibt es tatsächlich. Deswegen habe ich sie gefragt, ob es ein Vorbild gibt. Wie sind Sie diesem Gedicht begegnet, dann auch in Graz?
Nein, nicht ganz, aber es war ein lustiger Zufall, weil es gibt eine Sammlung mit moderner persischer Lyrik, eben mit afghanischen und iranischen DichterInnen, eben von zeitgenössischen AutorInnen. Und das habe ich mir einfach besorgt und habe geschaut, welches Gedicht mich anspricht und auch irgendwie passen könnte in den Roman. Und da habe ich mir einfach eins ausgesucht. Und das ist ein afghanischer Lyriker, der in Schweden lebt. Und der hatte lustigerweise kurz danach eine Lesung in Graz. Und dann habe ich ihn auch wirklich kennenlernen können. Aber das habe ich wirklich nach dem Gedicht ausgesucht.
Sie beschreiben sehr schön in dem Buch auch, was Übersetzen eigentlich bedeutet. Denn es geht ja nicht darum, einfach nur Worte in eine andere Sprache zu bringen, sondern man muss ja auch den Geist des Gedichtes, den ganzen Kontext herstellen. Damit tut sich diese Schriftstellerin, man ist immer so geneigt, sie so ein bisschen als ihr alter Ego zu betrachten, aber ich glaube, das greift nicht ganz. Sie tut sich damit schwer. Welche Rolle spielt Übersetzen für Sie? Weil es ja auch in Ihrem ersten Roman doch ein großes Gewicht hat.
Ja, Übersetzen ist für mich immer der Versuch, eine Verbindung herzustellen zwischen Sprachen, und jede Sprache ist für mich wirklich ein eigenes Universum. Also Menschen, die mit zwei Sprachen aufgewachsen sind, kennen das vielleicht, dass es zum Beispiel schwerfällt, zwischen den Sprachen zu übersetzen, wenn man mit den beiden Sprachen aufgewachsen ist. Übersetzen ist halt für mich immer der Versuch eigentlich zu kommunizieren oder Dinge zu übertragen in ein anderes Universum. Also es ist fast unmöglich, aber trotzdem können wir nicht sein lassen, es zu tun. Und das ist für mich auch was sehr Menschliches eigentlich.
Das heißt, Sie sind eigentlich eine Übersetzerin von Wirklichkeit, wenn Sie schreiben?
Das ist ein schöner Gedanke. Ja, vielleicht ist das so, ja.
Haben Sie sich das selber noch nie so vorgestellt?
Es ist interessant, aber ich stelle viele Dinge erst fest, wenn ich über das Buch rede. Also ich schreibe das Buch und bin wirklich bei den Figuren Und ich bin eigentlich nie auf irgendwelchen Metaebenen oder Themenebenen unterwegs. Ich bin dann wirklich einfach total in den Figuren. Und deswegen brauche ich auch so dringend die Gespräche dann über das Buch und die Rückmeldung von LeserInnen, weil mir dadurch auch wirklich vieles klar wird. Also Klaus Kasperger, der Germanistik-Professor in Graz, auch Bachmann-Juror ist, hat mal gesagt, der Autor, die Autorin, weiß nicht mehr über ihr Buch als der Leser, die LeserIn. Und das finde ich total schön, weil es stimmt wirklich. Also ich könnte am liebsten auch bei Lesungen, könnte ich manchmal einfach nur da sitzen und der Moderatorin zuhören, was sie so über das Buch denkt. Ich habe gar nicht manchmal so das Bedürfnis, weil ich wirklich nicht das Gefühl habe, mehr über das Buch zu wissen als sie jetzt zum Beispiel. Und bin dann immer ganz fasziniert, was ich offenbar geleistet habe, ohne dass es mir bewusst ist.
Vergessen Sie denn Bücher auch?
Meine eigenen, oder? Mhm. Vergessen würde ich jetzt nicht sagen, aber klar, mit der Zeit so ein paar Dinge. Und da erinnern mich dann auch LeserInnen mit dran. Und dann denke ich, ah ja, stimmt, das habe ich echt schön oder echt gut gemacht. Aber ja, so ein bisschen muss man auch Platz schaffen für neue Romane.
Man verändert sich ja selber auch. Haben Sie denn auch das Gefühl, dass Sie mit jedem Roman, es ist jetzt wie gesagt Ihr dritter, ein bisschen eine andere Autorin werden?
Also ich brauche, glaube ich, mit jedem Roman eine neue Herausforderung und insofern verändere ich mich bestimmt. Also das erste Buch hatte ja eine autobiografische Färbung, meinem zweiten Roman nicht, aber es hatte noch einen Iran-Bezug und es sind allerdings drei männliche Protagonisten. Und jetzt mit dem Buch wollte ich mir, glaube ich, auch ein bisschen beweisen, also natürlich die Herausforderung an einem Tag, sechs Figuren, aber ich wollte mir auch beweisen, dass ich einen Roman aus der deutschen Provinz schreiben kann.
Und haben Sie das Gefühl, waren Sie selber dann an dem Punkt, dass Sie gesagt haben, es ist gut?
Das kann ich irgendwie natürlich auch nicht sagen. Also ich bin schon auch wirklich eine, die viel zweifelt an dem, was sie tut. Und während ich schreibe, eigentlich im Grunde das, der einzige Hinweis darauf, dass das irgendwie zumindest nicht schlecht ist, was ich da mache, ist quasi, dass ich immer Lust habe, weiterzuschreiben. Also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte selbst auch wissen, wie es weitergeht, weil ich weiß zwar das Ende, aber ich weiß nicht, wie ich vom Anfang zum Ende komme. Das entsteht wirklich beim Schreiben erst. Das plane ich nicht. Und solange ich das Gefühl habe, ich mag schreiben und ich möchte wissen, wie es weitergeht, denke ich mir, kann es nicht so schlecht sein.
Thank you. Das war ein letzter Musikwunsch von Nawa Ibrahimi hier bei NDR Kultur à la carte. Das Vitamin String Quartet mit Dancing on My Own. Das verbindet, ja, Sie lachen.
Ja, jetzt das, da muss ich mich jetzt ein wenig preisgeben. Also das ist aus Bridgerton, aus der Netflix-Serie, die unfassbar kitschig ist. Aber die hat mich total eingefangen und das hat mich auch länger beschäftigt, warum das bei mir so gut angekommen ist. Also ja.
Aber ich sag mal, vielleicht braucht man auch manchmal einfach ein bisschen Kitsch, weil in ihren Romanen setzen sie sich ja schon, wenn auch auf eine subtile Art, sehr direkt auch mit politischen Realitäten auseinander.
Ja, vielleicht ist das das. Vielleicht ist das mein bisschen Eskapismus, den ich mir leiste.
Wir kommen noch einmal kurz auf Lasserin/Haren zurück. Sie haben mir ja eingangs schon erzählt, dass Sie da auch vor Ort recherchiert haben. Sie werden da auch lesen Ende Oktober. Ich vermute mal, das wird ein ganz besonderer Auftritt für Sie, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil ich natürlich wirklich so von ganz fremd dorthin gekommen bin und mir irgendwie diese Geschichte dieses Ortes genommen habe für meinen Roman. Und ich natürlich auch aus den Figuren spreche. Also meine Sicht auf Haren oder auf das Emsland kommt da natürlich auch ein bisschen durch. Aber natürlich ist es auch sehr stark aus den Figuren heraus. Und ich bin gespannt, wie es ankommen wird.
Haben Sie persönliche Kontakte noch dahin?
Ja, schon. Also ich habe eine sehr nette Touristenführerin kennengelernt, Marianne, mit der habe ich mich von Anfang an gut verstanden. Wir haben uns dann auch häufiger gesehen und haben Kontakt gehalten. Das fand ich irgendwie schön, dass eben aus meinen Hirngespinsten, eben, dass ich mir eingebildet habe, mein Roman muss im Emsland spielen und dass ich mir überhaupt eingebildet habe, einen Roman schreiben zu müssen. Also etwas, was wirklich völlig in meinem Kopf nur passiert ist, sowas Reales, wie so eine Freundschaft mit Marianne entstanden ist. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Hat sie das Buch schon gelesen?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
Das heißt, sie hat Ihnen aber noch keine Rückmeldung gegeben?
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher. Ich glaube noch nicht, nein. Ich bin gespannt.
Na, daran müssten Sie sich ja erinnern, wenn sie was gesagt hätte.
Ja, sie hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass sie sich auf die Lesung freut. Aber ich glaube schon, ja, ich glaube schon.
Ganz kurz, wer ist Ihr wichtigster Kritiker?
Ich befürchte ich selbst.
Aber das ist schwierig.
Ja, aber ich überarbeite, also bevor es irgendjemand liest, habe ich das ja schon tausendmal überarbeitet. Und ich bin eben eine große Selbstzweiflerin. Und deswegen, es ist auch tatsächlich in meinem Fall so, dass wenn der Verlag das Manuskript, also er kriegt meistens schon das fast fertige Manuskript und wir überarbeiten das, aber wir bauen es nicht komplett um.
Nawa Ibrahimi. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Viel Glück bei den Lesungen nächste Woche in Hamburg am 2. Oktober. Ich bin Katja Weise.
Danke.